Herzlich willkommen zum Tribünengespräch der ersten Ausgabe unseres neuen Sendeformats beim Rasenfunk. Das Tribünengespräch soll sich nur um ein Thema drehen, das wir mit einem oder mehreren Gästen besprechen und nicht nur den letzten Spieltag beinhalten, sowie die Schlusskonferenz, die ihr alle ja schon kennt, hoffentlich. Und alle, die jetzt ihren Go Frank Pullover anhaben, können jubeln, denn beim Tribünengespräch wird auch mein lieber Kollege Frank mehr am Mikrofon zu hören sein. Frank, schön, dass du mit dabei bist.
Danke, Max. Hallo.
So, unser heutiges Thema ist etwas, was vielen Fans schwer auf der Seele liegt, die Winterpause. Kein schönes Thema, wenn man für Fußball sich interessiert und wenn man sich nicht an alten Hallen-Masters-Wiederholungen auf dem DFB erfreuen möchte. Für die Fans eine trockene Zeit, für die Spieler eine Erholungszeit und für die Journalisten, ja, das ist die Frage. Und dazu wollen wir uns unterhalten mit einem Journalisten, nämlich mit Daniel Rathjen, Ressortleiter Fußball bei Eurosport.com, der unter anderem jetzt gerade mit dem FC Bayern in Doha in Katar war. Daniel, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, servus, grüßt euch.
Ja, lass uns direkt mal starten. Mich würde einfach interessieren, wie sieht denn so ein typischer Tag vor Ort aus, wenn du in so einem Trainingslager dabei bist?
Ja, wie gesagt, ich komme jetzt mit frischen Eindrücken von einer Woche Katar, Doha wieder. Die muss man erstmal alles so ein bisschen auch ordnen und sacken lassen. Der Alltag vor Ort ist ja schon aufwendig, stressig und turbulent, kann man auch sagen. Ich vergleiche das immer ganz gern, wenn ich zurückblicke. Ich bin jetzt seit 8 Jahren auch regelmäßig beim FC Bayern dabei an der Sevener Straße. Die erste PK, die ich besucht habe, war die Rücktrittspressekonferenz von Sebastian Deisler. Da bin ich hingegangen mit einem Kugelschreiber, einem Notizblock und einem Handy, wo ich dann nach der Pressekonferenz, nachdem ich Sebastian Deisler zugehört habe, eine SMS verschickt habe, um dann in die Redaktion zu fahren und den Artikel zu schreiben. Das hat sich heute ein bisschen gewandelt. Also zu meiner Ausrüstung gehören nicht nur jetzt ein Handy, sondern auch 2 Handys. Ich habe natürlich auch noch einen Notizblock und einen Stift. Ich habe aber auch noch dabei eine Spiegelreflexkamera, ein Mikrofon, ja, und ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile. Also man merkt schon, es ist vielfältiger geworden, die Arbeit, und auch dementsprechend fordernder. Natürlich ist der Druck auch höher geworden. Das liegt vor allem daran, dass die Redaktion, die ja in der Regel eigentlich immer kleiner wird, und auch in anderen Medienhäusern ist natürlich das Geld nicht so locker. Es ist im Vorfeld einfach erstmal schon eine Diskussion, besetzt man dieses Trainingslager überhaupt, weil es eine Investition ist, eine finanzielle, oder halt nicht. Entsteht überhaupt ein Mehrwert, wenn ich der jetzt für eine Woche täglich ausschließlich über den FC Bayern berichte? Und wenn man die erfolgreich bewältigt hat, jetzt aus meinem Sinne, und dann hinfahren darf, dann geben einem die Chefs dann gerne mit auf den Weg. Es sollte natürlich auch ein Mehrwert entstehen, etwas, was die anderen nicht haben, das sollte man doch bitte berichten. Mhm. Und ja, logischerweise ist das dann mit Klicks verknüpft, wenn man was Exklusives hat, wenn man irgendwie den separaten Blick hat auf diverse Angelegenheiten. Ist aber natürlich schwer, wenn man mit 20 Kollegen oder mit 25 Kollegen reist, die natürlich auch nur die Zugänge bekommen, die man selbst bekommt, die auch das Gleiche sehen, das gleiche Training, die gleichen Menschen erleben, die gleichen Gespräche quasi erleben. Mhm. Ja, aber da liegt so ein bisschen die Herausforderung, ganz generell.
Jetzt wollen wir über den Themendruck, können wir gerne dann noch ein bisschen sprechen. Lass uns noch kurz, damit wir alle dasselbe Bild von deiner Arbeit vor Ort haben, mal so einen typischen Tag durchgehen. Also wahrscheinlich beginnt das mit einem Anrufen der Redaktion, oder gehst du direkt gleich zum ersten Training? Wie sieht so ein typischer Tag im Wintertrainingslager für dich aus?
Es geht im Grunde am Vorabend los, indem ich Themenvorschläge für den nächsten Tag schon aufbereite, in die Redaktion schicke, sodass die gleich die leitenden CVDs, wie auch immer, den Überblick haben, was ich liefern kann. Weil dann wirklich zu planen, hat man am Morgen dann nicht mehr Zeit. Es ist dann, ja, um 8 Uhr klingelt der Wecker. In Doha ist es, ja, man bewegt sich mit dem Taxi fort und die Distanzen sind auch relativ groß. Also von meinem Hotel zum Beispiel bis zum Trainingsgelände der Bayern war es eine Distanz von circa 15 Kilometern. Das kann an guten Tagen 20 Minuten dauern, kann aber auch mal bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, je nach Verkehrssituation, die auch durchaus mal chaotisch sein kann. Das heißt, man bewegt sich dann mit dem Taxi fort, um das einzuordnen. Das ist das Billigste tatsächlich. Mhm. Es gibt weder U-Bahn noch S-Bahn noch irgendwie ein funktionierendes Bussystem. Es gibt auch, was ganz amüsant ist, nicht mal Fußwege, falls man mal irgendwie ja auch mal zu Fuß mal irgendwo hingehen möchte. Es kann sein, dass der Bürgersteig dann einfach mitten auf dem Weg dann aufhört und ja die achtspurige Straße dann doch irgendwie nicht zu überqueren ist. Jedenfalls fährt man dann mit dem Taxi zum Trainingsgelände, im besten Fall 20 Minuten. Um 9 Uhr ist dann, um 10 Uhr war immer Trainingsbeginn. Richtig. Man schaut sich das Training an und zu meiner Aufgabe gehört es diesmal auch, neben Artikeln, die ich schreibe für unsere Homepage, Videos zu liefern. Mhm. Das heißt, ich habe Videomaterial gesammelt, habe mir vorher auch überlegt, welche Videothemen sich anbieten, was ergibt einen Mehrwert für den User. Da habe ich mir den Bartstuber zum Beispiel vorgenommen, wie bewegt er sich im Training, aber darauf kann ich später nochmal eingehen. Also die morgendliche Einheit guckt man sich an, filmt schon mal ein bisschen, nimmt Einflüsse auf, hat dann eine halbe Stunde Leerlauf, bis man dann zum Pressegespräch im direkten Mannschaftshotel sitzt der Bayern. Da kommen dann für gewöhnlich zwei Spieler, die vom Verein bestimmt werden. Und da hat man die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Natürlich sitzt dann immer ein Pressemitarbeiter des FC Bayern da mit im Raum. Das heißt, es ist nicht ganz ungezwungen. Man kann aber grundsätzlich fragen, was man möchte. Danach gilt es daran, diese Informationen, die man da gesammelt hat, zu verwerten, entweder in einer aktuellen News, wenn sich was ergibt, oder in einem Hintergrundbericht, in einer Personalie, die man vielleicht später in der Woche nochmal anwendet. Videoaufsager zu machen, das gehörte auch zu meinem Bereich dann dieses Mal. Das kostet auch alles Zeit und Aufwand.
Das machst du komplett alleine oder hast du da noch einen Kameramann mit dabei?
Nein, das kommt, um das auch vielleicht nochmal darzulegen, es kommt alles aus einer Hand, was das Trainingslager betrifft. Ich bezeichne mich selber immer so gerne als suffisant als der erste Medien-Cyborg, von denen die vielleicht dann noch in den nächsten Jahren kommen werden. Das heißt, ich bin vor der Kamera, ich habe die Kamera in der Hand, liefere das Bewegtbild, schreibe Texte darüber, befülle parallel Twitter und mache nebenbei noch lustige Handy-Videos, die vielleicht bei Facebook gut funktionieren. Ja?
Also, Daniel, wenn ich an der Stelle vielleicht kurz einhaken darf, du hast gerade Videoaufsage erwähnt, vielleicht für die weniger medienaffinen Zuhörer. Was ist ein Videoaufsage?
Ja, in meinem Fall stelle ich die Kamera in einer passenden Position auf, so dass ich da gut im Bild bin, sprinte dann von hinter der Kamera vor die Kamera mit dem Mikro in der Hand und überlege mir schlaue Sätze, die dann auch Sinn ergeben, was auch Eindrücke des Trainingslagers halt beschreibt.
Okay, du hast aber nicht zufällig mit einer zweiten Kamera noch ein Backstage-Video davon gedreht. Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren.
Selfie-Stick.
Könnte man vielleicht noch überlegen, so ein Making-of, das wäre dann die Weiterentwicklung.
Das wäre mega Meta sozusagen, genau.
Es muss ja immer weitergehen, Vielleicht ist das eine Zukunftsidee. Jedenfalls zum Thema Bartstuber, was ich vorhin schon angerissen habe, kann man dann halt in Worte fassen, was man so gesehen hat. Und das passt dann im besten Fall zu den Bildern, die man auch dann rübersendet. Das Rübersenden ist dann die nächste Herausforderung, weil es wurde uns zwar das beste Internet der Welt versprochen im Medienhotel des FC Bayern. Das trat leider nicht ein, es war eher hakelig und ist dann auch gerne mal einfach ausgefallen, sodass man dann ins Schalke-Mannschaftshotel, was nicht unweit war, rübergegangen ist, was so ein Fußmarsch von ungefähr 10 Minuten war, um da dann zu senden. Da war frei zugängliches WLAN und richtig schnell. Das sind immer so die guten Sachen, die dann den Alltag erleichtern. Ja, und das macht man dann am Nachmittag. Man sendet die Sachen rüber, schreibt dann parallel einen Artikel und befüllt Twitter und Facebook, wie erwähnt, bevor dann die zweite Einheit des Tages beginnt. Das ist gegen 17 Uhr. Das heißt, für diese Sachen, die ich gerade beschrieben habe, hat man so ein Zeitfenster von effektiv vielleicht 2 Stunden rübersenden und Artikel schreiben, nur zur Einordnung. Und dann beginnt die zweite Einheit. Da führt sich das dann fort, was man am Morgen halt gemacht hat. Wieder Bewegtbildmaterial sammeln, Eindrücke aufnehmen, interpretieren, Auffälligkeiten beobachten und in die diversen Medien verteilen. Genau, und gegen 7:30 ist dann auch die Trainingseinheit beendet und ja, zwischendurch war die Zeit wenig vorhanden zum Essen. Dann hat man ja vielleicht nochmal die Gelegenheit, in die nahegelegene Mall da des Trainingsgeländes zu gehen, da ja noch ein bisschen zu speisen und ist dann so gegen 9:30 zurück im Hotel. Mhm. Und platt wie sonst was. Und das dann Tag für Tag, 8 Tage am Stück. Das ist schon ein Aufwand. Ja.
Das heißt im Grunde eine Art Urlaub für den einfachen Fan.
Ja, es geht ja in die Sonne schließlich, ne?
Ja, genau. Das heißt, du musst dich auch noch immer so stellen, dass du in die Sonne gucken musst, damit du keinen Schatten auf deinem Gesicht hast. Ja, jetzt hast du selber vorhin schon angesprochen, diesen Themendruck, den es ja jetzt auch gibt. Jetzt frage ich mich, wenn ich diese ganzen Produktionsbedingungen höre, was macht man denn an einem Tag, an dem einfach dann auch nichts passiert? Also die trainieren normal, keiner verletzt sich, keiner schnauzt den anderen an. Mhm. In der Pressekonferenz habe ich einen weniger rhetorisch begabten Spieler, der keine Lust hatte. Das heißt, es gibt auch kein gutes Zitat. Ja, was macht man denn dann?
Ja, das ist dann die große Kunst. Ich verlasse mich da immer so ein bisschen auf mein Auge, auf meine Erfahrung. Und was ich total spannend finde, sind jetzt neben taktischen Themen oder fußballerischen Themen einfach so gruppendynamische Sachen. Wie verhalten sich die Spieler untereinander? Wo gibt es vielleicht irgendwo kleine Details, die man ja so im Alltag nicht erleben kann, weil man sie nicht so lange am Stück sieht, die Spieler? Mhm. Was kehrt wieder? Welche Spielformen kehren wieder? Wie verhält sich der einzelne Spieler? Sowas finde ich total spannend. Und wenn mal nichts passiert, dann kann man diese Eindrücke vielleicht dann noch ein bisschen verfestigen und dann auch mal in Worte fassen, in einem Hintergrundbericht. Wie das jetzt zum Beispiel in dieser Woche bei Mitchell Weiser der Fall war.
Mhm. Mit seinem "Ich denke auch mal nach" Zitat. Das war dann der Auslöser.
Ja, also erstmal ist mir das schon aufgefallen, dass er wirklich sich anders verhält als noch vor einem Jahr im Trainingslager. Er ist irgendwie spritziger, er ist bissiger. Und Matthias Sammer spricht dabei immer von dem Wow-Effekt. Den hat er bislang nicht gehabt, aber jetzt in diesem Trainingslager hat er wirklich Aktionen gebracht. Dribblings, Abschlüsse, wo man dachte, oh, das ist Mitchell Weiser. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dazu passend hat er dann nach dem Testspiel gegen die Katar-Auswahl noch relativ offen, was für einen Fußballspieler mittlerweile auch nicht mehr die Regel ist, darüber gesprochen, dass er sich halt mental ein bisschen gewandelt hat einfach. Und das war interessant und solche Geschichten kann man dann bringen, wenn mal vielleicht dann nichts los ist beim Training oder ein langweilige Aussagen eines Spielers auf der Pressekonferenz getätigt wurden.
Ist denn die Option überhaupt mitgedacht, dass du mal an einem Tag sagst, boah Leute, ich müsste mir jetzt nur Sachen aus den Fingern saugen, die dann letztlich keinen wirklichen Gehalt haben. Ich schicke euch heute mal keinen Artikel und es gibt nur die Aussage. Oder kann man sich das heutzutage gar nicht mehr leisten, wenn man vor Ort ist?
Das kann man sich definitiv nicht mehr leisten. Nein, also mein Pensum waren immer zwei Geschichten, eigentlich pro Tag, eine morgens, eine abends, plus halt die genannten Materialien, was Video angeht, Facebook, wir nennen es in der Redaktion immer Crispy-Themen, die halt ansprechend knusprig zubereitet werden für den User.
Leicht bekömmlich.
Leicht bekömmliche Kost sozusagen, genau. Das kann man sich nicht mehr leisten. Also dafür ist dann auch der Druck dann auch zu groß aus der Redaktion auch und auch von den Kollegen, die ja auch ständig was machen. Da will man dann nicht hinten anstehen.
Jetzt, Daniel, jetzt bist du ja dem FC Bayern speziell ziemlich nah und da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Der FC Bayern ist wahrscheinlich das, was da klicktechnisch auch die größte Rolle spielt, zumindest unter dem Bundesliga-Verein. Gilt das dann in selber Weise auch für kleinere Vereine oder für, ich will jetzt gar nicht sagen kleinere Vereine, aber für eben die, die nicht ganz oben so in der im potenziellen Klickhascher-Liga stehen, was weiß ich, gilt das auch für Borussia Mönchengladbach? Sind die Journalisten, die die begleiten, dann auch tatsächlich mehr oder weniger dazu gezwungen, da täglich zu liefern? Ist es da ein ähnlicher Druck oder denkst du, dass das für den FC Bayern dann doch ein Extrem ist?
Es war ganz interessant, jetzt wo du das Thema ansprichst, auch Schalke und Bayern im Vergleich zu sehen. Es war wirklich nur die Trennung eines Walds, die da vollzogen wurde. Also links hat der FC Schalke trainiert und rechts der FC Bayern. Beim FC Bayern war eigentlich ständig Wirbel. Die Tribünen waren voll, auch beim Training. Arabische Kinder haben so schnell, wie ich es nicht in der Lage bin, irgendwie zu formulieren, Alonso, 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 Alonso oder Müller, Müller, Müller gerufen. Und bei Schalke war nur ja ein im Vergleich mickriger Prozentsatz dazu auf der Tribüne. Die haben zwar auch Geheimtrainings gemacht, aber das wäre gar nicht nötig gewesen, weil einfach das Interesse überhaupt nicht so stark war. Die haben ein Testspiel auf ihrem Trainingsplatz durchgeführt. Zuschauer waren da vielleicht auch gerade 100. Und beim FC Bayern, die mussten für ihr Testspiel halt in ein Riesenstadion umziehen mit einem Aufwand, der auch beim Champions League-Spiel hätte betrieben werden müssen. Und da sieht man auch schon so ein bisschen das Interesse, wie das auch in Deutschland gelagert ist. Natürlich ist der Wunsch eines Users immer, man möchte möglichst ausgewogen sein als Redaktion. Nur letztlich haben wir auch die Erfahrung gemacht, die Klicktabelle sozusagen ist konform zur wirklichen Tabelle. Der FC Bayern hat da einen extremen Vorsprung. Und da interessiert es tatsächlich dann auch, wie die Ersatzbank sich verhält oder wie sich dann unzufriedene Spieler oder ja auch Themen am Rande ergeben, die dann einfach
bei anderen Vereinen gar keine wie Augsburg oder Beachtung finden.
Da keine Beachtung finden, weil einfach auch die Namen nicht so groß sind. Ja. Und unser Anspruch ist es einfach trotzdem ausgewogen zu sein. Wir machen viel Bayern, aber die Berichterstattung soll, was Bayern angeht, auch ausgewogen sein, weil wir wissen, dass die Leute das interessiert. Mhm. Und es gibt vereinzelte Rufe natürlich, dass man auch mehr über Gladbach machen sollte. Und wenn man dann aber Berichte über Gladbach macht, dann interessiert es die Leute nicht, weil man das an den Klickzahlen bemessen kann. Und wir sind natürlich im Online-Sektor irgendwie auch Klick gesteuert, beziehungsweise die Redaktionsleiter dann viel eher. Ich für meinen Teil sehe das eher journalistisch und versuche mich von Klicks ein bisschen unabhängig zu machen, aber natürlich ist es jedem bewusst, dass es halt der FC Bayern da dass er da an der Spitze steht.
Das heißt aber, es kommt wahrscheinlich deinen Kollegen oder euch insgesamt als Eurosport dann auch zugute, dass viele kleinere Vereine vielleicht an einem Ort, wie zum Beispiel jetzt in Belek, sind ja durchaus einige anzutreffen in der Türkei, an einem Ort sind, weil man einfach journalistisch mit weniger Personal mehr abdecken kann, oder? Weil ihr würdet sicherlich nicht zu jedem Wintertrainingslager einzeln jemanden schicken.
Richtig, ja, das ist dann ja eine Kombination, die uns dann ganz gut tut. Also es ist dann im Sommer angenehmer, wenn die unsere Redaktion sitzt in München, für diejenigen, die es nicht wissen, und wenn die Trainingslager im Sommer dann meist in Österreich abgehalten werden. Das sind dann Distanzen, die man mit dem Auto bewältigen kann. Wesentlich einfacher, logischerweise.
Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, schilder uns doch nochmal, welche Möglichkeiten des Zugangs zu den Spielern du hast. Weil das ist ja das Interessanteste eigentlich. Man möchte eigentlich mit den Spielern reden, im Optimalfall in einem Vier-Augen-Gespräch. Ihr habt die Möglichkeit, Pressekonferenzen täglich mit Zitaten, die jeder über Twitter in der Sekunde, in der sie gesagt wurden, schon lesen kann. Welche Möglichkeiten gibt es noch für dich, mit Spielern zu sprechen oder Verantwortlichen?
Ja, wie du sagst, das ist einfach natürlich das Ziel, in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Spieler zu kommunizieren, weil dann hat man einen Mehrwert, dann hat man etwas, was die anderen nicht haben. Nur man geht auch davon aus, von außen, dass die Spieler sich mitteilen möchten. Doch das ist so ein bisschen ein Irrglaube geworden mittlerweile, wo ja auch der Wandel der Medienarbeit sich so ein bisschen zeigt. In den letzten Jahren hat der FC Bayern sehr stark seine eigene Medienarbeit auch forciert, bei fcb.de, bei fcb.tv. Marketingmäßig soll halt auch das amerikanische und das asiatische Gebiet erobert werden. Und in diesem Zusammenhang hat sich das auch für die Spieler verändert. jetzt während des Trainingslagers werden die auch von den vereinseigenen Medien halt angesprochen für einzelne, ich kann jetzt den Fachbegriff verwenden, weil es die Leute wissen, Aufsage halt verwendet für ja den paar Sätze auf Chinesisch, mal ein paar Sätze auf Englisch, ein paar Sätze auf ich weiß nicht was. Dann wird wiederum ein Video gedreht, wie sie der Handballnationalmannschaft halt viel Glück wünschen. Und Manuel Neuer und ich weiß nicht, welche Spieler noch dabei waren, Thomas Müller mit Sicherheit, da irgendwelche witzigen Aktionen machen. Das sind alles Themen, die man als Redaktion sich auch hätte vornehmen können, wenn man den Zugang gehabt hätte. Nur da greift halt der FC Bayern dann auch als Erstverwerter zu. Und wir sind quasi abhängig auch ja von den Spielern, die uns dann halt zur Verfügung gestellt werden in der Presserunde. Das sind natürlich ja immer attraktive Namen, nur man muss auch sagen, die Leute oder die Spieler, die sich wirklich ja intellektuell mit ihrer Materie auseinandersetzen oder sich das auch dann vor Augen führen, was wichtig ist und was vielleicht analytisch ist, die kann man mittlerweile an einer Hand abzählen und die das auch natürlich mitteilen möchten. Das sind im aktuellen Fall sind das aus meiner Sicht Arjen Robben, Thomas Müller, Manuel Neuer schon mit Abstrichen, Philipp Lahm und auch Holger Badstuber, mit denen man wirklich sprechen kann, die Interesse daran haben, irgendwie auch mit der Presse zu sprechen. Die anderen, so scheint es mir, sind so ein bisschen übersättigt, wittern von uns irgendwie oder wittern bei uns nur verstärkt, dass wir irgendwas Negatives konzipieren wollen, dass wir ihnen was Böses möchten und ja, flüchten sich dann in so Floskeln, die immer nichtssagender werden einfach. Ja. Und ich habe zum Beispiel den David Alaba fragen wollen unter der Woche mal, ob er jetzt das als nächsten Schritt begreift, dass er jetzt nicht mehr Linksverteidiger war ausschließlich in der Hinrunde, sondern ja mehr ins Zentrum gerückt ist, mehr da ist, wo das Geschehen sich abspielt im Offensivbereich. Dessen Antwort war dann, ja, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja. Und da ist es dann ein bisschen frustrierend manchmal, weil man einfach merkt, man kann kein Vertrauensverhältnis mehr zu den Spielern aufbauen. Man kommt einfach nicht mehr nah genug ran. Im Trainingslager jetzt in Doha war es der Fall, dass man zumindest nochmal nach dem Training die Möglichkeit hatte, wenn die Spieler vom Rasen in die Kabine gegangen sind, ja, eilenden Schrittes mit ihnen in die Richtung Kabine zu gehen und vielleicht da ein, zwei Fragen nochmal loszuwerden. Das war es dann aber auch schon. Und ja, man erhofft sich immer mehr, als man dann tatsächlich bekommt von so exklusiven Gesprächen. Wichtig für mich, und so ist meine Herangehensweise, ist auch der exklusive Blick, das Privileg halt irgendwie ja anzuwenden, die Erfahrung zu haben und die Trainingseinheiten zu beobachten einfach. Das ist das, worauf es für mich ankommt mittlerweile mehr und mehr.
Aber gibt es dann, du hast am Anfang gesagt, dass das natürlich auch für deinen Chef und für die Redaktion entscheidend ist und die einfach Dinge hören und sehen wollen, die möglichst dann nur ihr habt. Gibt es denn da überhaupt dann noch viel Möglichkeiten? Jetzt mal außer, ich sage jetzt mal, du stehst natürlich mit deiner Erfahrung und mit deiner journalistischen Kompetenz draußen und kannst vielleicht eine gute Geschichte machen aus Dingen, die du dir zusammen kombinierst aus Informationen, die du bekommst, aber tatsächlich Informationen exklusiver Art. Ich meine, wenn ich das jetzt so höre, an die Spieler kommt man eigentlich nicht ran und selbst wenn, dann sagen sie teilweise gar nichts, wollen nichts sagen. Das wird bei den Verantwortlichen nicht so viel anders sein, oder? Gibt's da irgendwie bei Matthias Sammer, der ist ja noch viel mehr Medienprofi und steuert das, was er nach draußen gibt, ganz genau. Gibt es sonst irgendwo Möglichkeiten, einfach irgendwie an Informationen zu kommen, die jetzt vielleicht ein anderer nicht hat?
Ja, es geht.
Ist doch insgesamt dünn, oder?
Das ist dünn und es geht nur über dieses angesprochene Vertrauensverhältnis, was, ich kann es jetzt sagen, im Vergleich früher halt einfacher war, das aufzubauen, weil die Spieler noch nicht so übersättigt waren, was die Medienarbeit anging. Das heißt, ja, also Marc von Bommel zum Beispiel früher, mit dem konnte man wirklich auch dann mal ein Hintergrundgespräch führen. Den hat man angesprochen und gesagt, ja, um einen Artikel zu schreiben, brauche ich halt eine fundierte Sichtweise, eine fundierte Meinung. Und es wäre schön, wenn wir mal 5 Minuten einfach jetzt off the records über gewisse Dinge halt sprechen konnten. Das konnte man noch machen, aber dadurch, dass man halt jetzt immer mehr, ich nenne es mal drastisch, abgeschnitten wird von den Zugängen, ist es immer schwieriger, halt diese Basis aufzubauen, auf der nur sowas möglich ist. Es funktioniert ganz oft so, auch im Journalismus, dass man mit Leuten spricht, Hintergrundgespräche führt und die dann sagen, das erzähle ich dir jetzt so, aber schreib es bitte nicht so. Das ist einfach für deinen Hinterkopf, damit du gewisse Dinge halt verstehen kannst. Und zu diesem Austausch kommt es irgendwie nicht mehr. Da sind nur noch wenige Redaktionen wirklich in der Lage, das auch zu schaffen und das halt auch unter sehr strenger Beobachtung auch des FC Bayern.
Jetzt hast du gesagt, dass das vor allem daran liegt, dieses gestörte Verhältnis zu den Spielern, ich nenne es jetzt einfach mal gestört, an der Übersättigung der Spieler. Hängt es nicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Sportberichterstattung zumindest meinem Empfinden nach in den letzten Jahren immer boulevardesker geworden ist?
Ja, es ist auch eine Entwicklung, die da mit Sicherheit hereinspielt. Das wollte ich vorhin sagen, dass die Spieler halt immer wittern, wir wollen ihnen etwas Böses. Mhm. Ja, vielleicht sind das die Lehren, die sie für sich daraus ziehen, aus diesen boulevardesken Ansätzen. Es ist sicherlich auch irgendwie ein Lernprozess der Medien, die am Anfang gemerkt haben, boulevardesk oder drastische Schlagzeilen klicken einfach besser oder verkaufen sich besser. Da muss man sich natürlich auch irgendwie selbst hinterfragen. Und vielleicht ist jetzt gerade auch die Schwelle aktuell vorhanden, dass man wieder ein bisschen mehr zur Sachlichkeit zurückkehrt eventuell. Mhm. Das kann durchaus sein. Und dass es dann darauf basierend wieder auch mehr Qualität unter den Journalisten gibt, die für sich vielleicht dann auch taktische Begriffe irgendwie fehlerfrei verwenden können oder dann nicht mehr so bunte Themen interessant sind, sondern das ist wirklich tatsächlich nur noch sich aufs Sportliche beschränkt. Und ich glaube, das kommt den Spielern dann auch entgegen und über das Sportliche sprechen sie generell eigentlich schon gern.
Jetzt hast du gerade schon die anderen Journalisten angesprochen. Das finde ich ist eine ganz spannende Frage, weil du hast ja jetzt schon beschrieben, dass es sehr schwierig ist, wirklich exklusive Zitate oder exklusive Hintergrundinformationen zu bekommen. Das heißt, mehr oder weniger arbeiten alle Journalisten vor Ort mit demselben Material. Müssen daraus was stricken. Wie ist denn das Verhältnis der Journalisten untereinander? Liest man da die Texte des anderen und spricht ihn nochmal darauf an, welchen Dreh derjenige gefunden hat? Ist es kooperativ oder konfrontativ?
Ja, also das ist eher kooperativ. Also das ist, man bildet ja auch so ein bisschen eine Gemeinschaft, weil man dann auch in gewisser Weise in einem Boot sitzt. Und natürlich ist jeder irgendwie dann sich selbst der Nächste, wenn es um eine exklusive Geschichte geht, aber prinzipiell ist da ein bisschen Solidargemeinschaft auch, weil letztlich alle von den Launen der Presseabteilung oder der Spieler halt abhängig ist. Und von daher kann ich mich jetzt unter der Woche in Doha erinnern, da habe ich zum Beispiel den Bastian Schweinsteiger gefragt, weil es wirklich augenscheinlich war und ganz offensichtlich, woher eigentlich seine krasse Wadenmuskulatur kommt, ob er da eigentlich mehr macht, ja, weil das ist ein Hingucker, da standen wir im Pulk zusammen, die Journalisten, und haben einfach uns über diese Waden unterhalten, die, wenn man sie wirklich live sieht, total ins Auge stechen. Und da habe ich ihn drauf angesprochen und dann sagte der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, das war irgendwie eine interessante Frage. Ich hatte mir schon meinen Einstieg zurechtgelegt, jetzt kommt das Zitat natürlich dazu und soll ich es dir jetzt überlassen? Ich mach das trotzdem, ja. Und es ist aber auch nicht schlimm, weil der Markt einfach groß genug ist, ja. Ob das jetzt in der Süddeutschen Zeitung steht und bei Eurosport, das ist dann ja zweitrangig, weil ich habe dann die Geschichte ein bisschen anders aufgezogen. Die Süddeutsche hat den lang formulierten, ganz fein formulierten Einstieg gewählt. Ich habe es dann fürs Internet ein bisschen brachialer gemacht, habe ein Foto von den Waden gemacht, Fotos mache ich auch noch nebenbei und habe dann einfach getitelt Das Geheimnis hinter diesen Waden. Ja. Er hat dann letztlich gesagt, es kommt vom Skifahren, er macht gar nichts extra dafür. Und mein Ansatz war es aber halt, einerseits irgendwie einen Klickreiz oder ein bisschen amüsanten Klickreiz zu schaffen und diesen Text dann, der ja, von der Aussage, ich komme vom Skifahren, eigentlich belanglos ist, aber dann ein bisschen mit Substanz zu füllen und zu sagen, mit diesen Waden hat er halt noch viel vor. Er ist jetzt wieder im besten Begriff, da irgendwie der Alte zu werden. Und ja, so stellt er sich den Rest der Saison vor. Also, um darauf zurückzukommen, es ist schon teilweise kooperativ, wenn man in einem Boot sitzt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer auch wieder Konfrontationen und ja, Kampf um die besten Zitate. Aber das ist ganz normal.
Jetzt ist es ja so, dass die wichtigsten Zitate, die kann ich als Fan zum Beispiel ganz einfach über die sozialen Kanäle auch selbst schon mitbekommen, ja letztlich auch durch die Berichterstattung des FC Bayern selbst. Mhm. Ist denn dann jetzt der Grund, dass du dich in der Diskussion gegen deine Chefs durchsetzen kannst und sagst, ich fliege damit runter? Sind das dann einfach die 8 Jahre Erfahrung und dass du eben einen Text über die Waden von Skifahrer Schweinsteiger noch anfüllen kannst mit weiteren Informationen, die darüber hinausgehen?
Ja, es ist sicherlich so ein Zusammenspiel. Also man muss halt vielseitig sein. Dieses Trimediale, das kann jetzt auch nicht jeder. Ein klassischer Radioreporter, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, kann jetzt nicht auf einmal, ohne jetzt da irgendjemand diskreditieren zu wollen, vor der Kamera auch agieren oder mit der Kamera und gleichzeitig Texte schreiben. Das ist sicherlich dann auch ja ein Stück weit irgendwie gelernte Qualität andererseits. Ja, zeichnet einen guten Journalisten auch immer der Blick und ja der Fokus so auf das Interessante, auf das Wesentliche aus. Ich führe da mal ganz gerne ein Beispiel an. Das war auch jetzt in dieser Saison das Spiel in Manchester. 45.000 Leute im Stadion. Ich war auch live vor Ort auf der Tribüne. Zigtausend Kameras, ich weiß es nicht, Handykameras. Und fernab des Geschehens leistet sich Franck Ribéry mit Vincent Kompany eine ja handfeste Schlägerei, formuliere ich das jetzt mal überspitzt. Also der Kompany rennt auf den Ribéry zu, schubst ihn, der Ribéry schlägt zurück mit einer Ohrfeige. Das hat keine Kamera aufgenommen, es hat ja keiner der 45.000 Zuschauer irgendwie thematisiert, aber ich habe es in dem Moment gesehen und diesen Vorfall halt genau beschrieben. Das war dann natürlich eine relativ erfolgreiche Meldung, weil es ein exklusiver Blick war. Und da zeichnet sich dann schon auch ein Mehrwert aus, dass es dann letztlich auch schon was ausmacht, ob man einen Mitarbeiter vor Ort hat oder halt nicht.
Würdest du denn sagen, die Arbeitsbedingungen, die du beschrieben hast, das reicht, um auch wirklich guten, inhaltstiefen Journalismus zu produzieren? Weil das hört sich relativ tough an, wenn man 2 Stunden Zeit hat, um ein Video hochzuladen, wahrscheinlich noch irgendwie zumindest rough ein bisschen zu schneiden und dann noch einen Text zu schreiben. Oder würdest du sagen, das ist halt heutzutage einfach so, man muss einfach sehr schnell guten Content produzieren können?
Ja, also es gibt natürlich kompakte Tage, wo man wirklich dann sich vielleicht auf News fokussieren muss, die dann nicht so tiefgründig sind und muss sich dann die Zeit so einteilen, dass man über komplexere Themen dann mal in Ruhe nachdenkt und vielleicht dann sich eine Phase raussucht nach dem Trainingslager, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat zu schreiben. Aber ich gebe dir recht mit der Vermutung, dass die Zeit für tiefgründige Recherche und ganz komplexe Gedanken, so wie es vielleicht ein Fan oder auch Blogger haben, die sich bei Sky eine komplette Übertragung anschauen mit Vorberichterstattung, dann im Spiel mit zig Zeitlupen sämtliche Zitate scannen, dann Nachberichterstattung, die Meinung von Experten noch auswerten können. Das kann so ein Reporter vor Ort einfach nicht. Da ist er dann alleine auf sich gestellt im Grunde, auch in, ja, der Zeit, die ihm zur Verfügung steht. Und ja, das ist dann schon auch eine Herausforderung und ja, sicherlich auch eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren so ergeben hat.
Jetzt warst du ja nicht nur einfach im Wintertrainingslager des FC Bayern, sondern du warst im Hashtag Volkswagen Camp Katar. Wie hat sich denn die Rolle der Sponsoren vor Ort verändert?
Ja, es ist schon sehr dominant, also nicht nur im Hashtag, sondern vor Ort hat sich Volkswagen natürlich auch als der Partner da irgendwie positioniert. Man darf es ja auch nicht vergessen, der FC Bayern bekommt ja eine gewisse Summe, dass sie überhaupt ihr Trainingslager in Doha, in Katar abhalten. Volkswagen wiederum bekommt dann ja durch Hashtags oder wie auch immer die Aufmerksamkeit, die sie halt haben wollen. Bei jedem Trainingsbild ist deren Schriftzug halt diesen, zu lesen und die waren da schon sehr präsent, muss man sagen. Ja, aber das ist ja keine große Überraschung gewesen. Das ist die spielen mittlerweile natürlich eine sehr starke Rolle, die Sponsoren. Und das ist womöglich auch der einzige Grund, neben den optimalen Bedingungen mal, dass die Bayern überhaupt nach Doha gefahren sind letztlich.
Die, die Kosten, die ihr allerdings als Journalisten habt, die tragen, nehme ich mal an, die eure Arbeitgeber bzw. Verlage, wie auch immer, komplett. Das heißt, das Sponsoring reicht da nicht in den journalistischen Bereich, oder?
Ich habe keinen Privatsponsor, ne?
Nee, um Gottes Willen, du privat sowieso nicht, aber.
Nein,
weil ihr macht euch ja ein Stück weit halt zu Werkzeugen, ja, oder? Kann man, glaube ich, so sagen. Ihr seid ja diejenigen, die die Bilder übermitteln, auf denen dann VW im Hintergrund ist, oder?
Ja, Werbebanden sind jetzt nichts Neues irgendwie im Fußball.
Stimmt natürlich, ja.
Und auch der Sponsor auf dem Trikot wird abgebildet, klar. Das ist immer die Grenze dann, ja, zu ziehen irgendwo. Ich kaufe mir jetzt keinen Volkswagen extra deswegen, weil sie jetzt den FC Bayern da dieses Trainingslager ermöglicht haben.
Pass auf, dass du deinen Job jetzt nicht verlierst, wenn du sowas sagst.
Ich glaube, das hängt davon hoffentlich nicht ab. Nein, der Arbeitgeber zahlt diese Reise, klar, für mich und da sind wir dann frei von Sponsoren. Ja. Und vielleicht ist es auch ein Anreiz, dass man sich so ein bisschen Unabhängigkeit dann noch bewahrt vielleicht. Wenn man da auch noch in irgendwelche Pflichten gedrückt werden muss.
Ja.
Muss ja nicht sein.
Thema Unabhängigkeit, da komme ich ja dann direkt auf das Thema Katar selbst zu sprechen. Du hast es selbst schon angesprochen. Katar positioniert sich irgendwie als Sportweltmacht aus dem Nichts. Wie kritisch kann man darüber berichten? Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit, auch vor Ort vielleicht da zu recherchieren, auch für andere Artikel? Wie siehst du das ganze Thema Katar?
Ja, es ist natürlich zwiespaltig. Ich kann jetzt nur meine Eindrücke wiedergeben und das Land ist einfach turbulent, es ist wild, es ist, wenn ich an Katar denke, eine einzige Baustelle. Wenn ich jetzt so die Taxifahrt zum Trainingsgelände Revue passieren lasse, sehe ich Baustelle, Baustelle, Baustelle. Riesig, Tag und Nacht sind da Arbeiter am Werk. Dann sehe ich die Wohngebiete, sogenannte Compounds, die Wohnanlagen, die von riesigen Mauern halt umgeben sind, wo sich innen wahrscheinlich Leben abspielt, aber man es von außen überhaupt nicht sieht. Das heißt, nach Baustellen, Baustellen, Baustellen kommen dann Compounds, Compounds, Compounds. Des Trainingsgeländes FC Bayern oder auch Malls, die es da als touristische Ausflugsziele gibt, fast als einzige, sind dann so fast Inseln. Wo die Welt schon ein bisschen unwirklich ist. Auch das Aspire-Gelände, wo dann der FC Bayern gastiert hat und Schalke, ist halt so eine Insel für sich. Die Bedingungen, die sind wirklich exorbitant gut. Das ist der Rasen hat dieses Kunstrasen-Echtrasen-Gemisch. Das ist kein Teppich, das ist das Parkett unter den Fußballplätzen. Das ist Wahnsinn. Natürlich sind da auch ständig Arbeiter vor Ort. Man sieht da wenig Müll oder so rumliegen. Es ist irgendwie ein bisschen unwirklich, wenn man das drumherum sieht, das dann auch so leicht staubig irgendwie immer wirkt so ein bisschen. Ja? Also staubig jetzt im Sinne von Sandfarben. Und da ist dann so eine grüne Insel, so eine Oase der Sportlichkeit. Und auch so sind die Stadien konzipiert. Der Weg zu den Stadien kann schon mal auch dann nervig sein aufgrund des Verkehrs. Im Stadion selbst ist alles hochmodern und Geld ist da ohne Ende offenbar vorhanden. Das spürt man an jeder Ecke, wenn man dann in so einer Insel sich befindet. Ob es jetzt dann immer gerecht verteilt wird, wage ich mal auch stark zu bezweifeln. Wenn man sich die Bevölkerung auch mal dezidiert anschaut, das Land, ich weiß es jetzt nicht ganz konkret, hat, glaube ich, knapp über 1 Million Einwohner. Grundfläche wie Baden-Württemberg, so circa, ich weiß es nicht genau. 10% der Einwohner sind aber nur echte Katari. Der Rest sind halt auch Gastarbeiter. Und das birgt schon einen Konflikt in sich irgendwie.
Und habt ihr irgendwie, als es darum ging, die Reise zu organisieren, und ich weiß nicht, braucht man ein Visum, um nach Katar zu kommen, oder?
Nein, braucht man nicht. Das ist für Deutsche reicht der normale Reisepass.
Gab es da irgendwelche, von egal welcher Stelle, irgendwelche Hinweise, worüber ihr besser nicht berichten sollt? Oder gab es irgendwelche Einschränkungen oder irgendwas in dieser Art?
Also für Kamerateams ist es eine Drehgenehmigung quasi notwendig. Da muss man halt beim Staat direkt anmelden, beim Staat oder beim Emirat Katar, dass man da Aufnahmen tätigen will. Das kann dazu führen, dass man halt dann von vornherein dann unter Beobachtung steht und da auch sicherlich drauf geschaut wird, was man da filmt. Ja, weil,
gilt es auch für Ein-Mann-Kamerateams dann?
Also ich habe jetzt keine Probleme gehabt. Ich fürchte jetzt keine im Nachhinein. Aufgrund der eher kompakten Zeit, die ich zur Verfügung hatte, irgendwie, oder des straffen Zeitplans, habe ich jetzt auch wenig um diese Inseln herum erforschen können. Das ist einfach nur, was man so am Rande mitbekommt.
Was natürlich genau das ist, was Katar möchte, ne? Du warst an den Stellen, die auch Katar möchte, dass gesehen werden, und die wesentlich größeren Felder, die man nicht sieht, die sollen auch nicht gesehen werden. Wie kritisch habt ihr denn da selber drüber diskutiert, intern in der Redaktion, und vielleicht auch das in die Berichterstattung einfließen lassen? War das ein Thema?
Es war im Grunde wenig ein Thema. Also Eurosport ist, liegt im Namen. Wir haben halt wir stellen den Sport nach vorne und weniger das Politische. Natürlich ist es ein Thema, über das man auch diskutiert, inwieweit das in unser Profil passt, ob die User von uns einen kritischen Bericht zur politischen Lage in Katar erwarten oder vielleicht eher von großen Zeitungen wie der FAZ, Welt, Süddeutschen, dann schon eher vielleicht, ja. Also
aber nehmt ihr euch da nicht ein bisschen leicht aus der Verantwortung? Ihr werdet doch wahrscheinlich auch über die WM-Vergabe nach Katar relativ kritisch berichtet haben, oder?
Ja, es ist eine zwiespältige Sache irgendwo, ja. Ich kann jetzt auch nur voller Überzeugung sagen, dass ich da ganz objektiv auch berichte und das berichte, was ich gesehen habe. Ich lasse mir da nichts aufbürden oder habt ihr irgendwelche Skrupel, was zu schreiben. Nur wie gesagt, ich sehe halt immer das gerne, bevor ich etwas berichte. Und ich habe jetzt vor Ort in dieser Woche wenig Gelegenheit gehabt, auch diese Orte zu besuchen, halt außerhalb dieser Inseln. Und deswegen kann ich mir zwar ein Urteil bilden, aber ob ich das jetzt für die breite Masse zugänglich machen möchte, ist wieder eine andere Sache. Das muss man dann vielleicht nochmal in der Themenwoche vielleicht oder dass man dann wirklich nochmal Zeit zum Recherchieren hat und auch dann mit den entsprechenden Leuten spricht, thematisieren. Es war dann vor Ort auch ein bisschen schwierig. Es gab durchaus auch Ansätze von Kritik in den Fragen. Zum Beispiel, ob es tatsächlich Sinn macht, eine WM in Katar bei 55 Grad im Sommer in der Sonne irgendwie zu bestreiten. Nur die Zitate, die man dann auch meinetwegen von Pep Guardiola oder von einem Scheich, der neben ihm saß, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt, bekommt, die sind auch vorhersehbar. Ja, also die sitzen natürlich, es ist natürlich auch für die eine schwierige Situation. Die können nicht so kritisch, wie sie vielleicht damit umgehen wollen mit dem Thema, das nach außen posaunen, weil sie ja irgendwo dann auch profitieren von den Finanzen, die sie dazu geschossen bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Arjen Robben hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Irgendwo habe ich ein Zitat gelesen jetzt, dass er gesagt hat, er hat eine Meinung, aber die möchte er nicht kundtun. Mhm. So halten das natürlich, ja, was heißt natürlich, aber so halten das die Spieler alle, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich achte so ein bisschen auf die Zwischentöne, auf die Blicke, auf die die ganzen sensiblen Geschichten. Also immer wenn das Katar und Thema auf den Tisch kam und so leicht kritisch wurde, hat man den Pressesprecher auch so ein bisschen nervös hin und her rutschen sehen. Also das ist ein sensibles Thema. Sie können nicht so darüber sprechen, wie sie vielleicht wollten, und weil sie natürlich da auch profitieren. Das ist ganz klar.
Jetzt hast du erklärt, dass ihr das trennt und warum ihr das trennt. Jetzt hast du aber mit Pep Guardiola zum Beispiel einen angesprochen, der das ja gar nicht trennt. Also der ist ja ganz privat auch in Vermarktungsdiensten für Katar unterwegs, und deshalb wird man von dem natürlich auch nichts Kritisches hören. Wäre es dann nicht die Aufgabe, sowas zumindest zu thematisieren? Also auch das vielleicht einfach auch nur darzulegen, weil das ja auch nicht jeder Fan weiß.
Das wäre ein Thema, ja. Durchaus habe ich auch drüber nachgedacht, und wird man vielleicht nächste Woche lesen.
Ich hätte dann gerne eine kleine Überweisung für diesen Themenvorschlag. Also vielleicht abschließend zu dem Thema Katar. War das jemals Thema, vielleicht zu sagen, aus diesem Grund nicht mit ins Trainingslager zu fliegen? Weil berichten kann man auch von Deutschland aus, wenn halt dann mit abzüglich dessen, was du quasi durch deine Erfahrung vor Ort als Mehrwert bieten kannst. War das ein Thema, an dem Punkt quasi eine weiche Entscheidung, sage ich jetzt mal, zu treffen? Also ihr verzichtet nicht komplett auf die Berichterstattung, das könnt ihr euch nicht erlauben, aber ihr setzt ein Zeichen, indem ihr nicht mitfliegt. Wurde das mal thematisiert?
Ich denke, das wäre, ja, also es wurde nicht thematisiert. Es wäre aber auch jetzt kein Zeichen, glaube ich, also was für Aufsehen sorgen würde, wenn Eurosport jetzt nicht mit vor Ort wäre. Man könnte sich natürlich so positionieren, ob das jetzt wirklich ein Zeichen für andere wäre, weiß ich nicht. Dafür ist dann das auch noch nicht bewusst erörtert worden alles, oder ja, also sicherlich schwierig, das Ganze, ja.
Jetzt bist du jetzt schon so lange dabei, und das war ja jetzt dann wahrscheinlich dann auch, wenn du sagst, seit 8 Jahren, dann war es ja Minimum dein achtes Trainingslager, eher wahrscheinlich dein 16., bei dem du mit den Bayern warst. Wie war denn das vor 8 Jahren? Bist du da tatsächlich nur mit dem Notizblock runtergefahren? Also einen Laptop wirst du schon gehabt haben, oder?
Einen Laptop hatte ich, ja, und Internet gab es auch schon, aber man hatte halt noch ein bisschen mehr Leerlauf zwischendurch, als es Twitter noch nicht gab, als es Facebook noch nicht so präsent war irgendwie als neuer Verbreitungskanal. Die Arbeit an sich hat sich nicht geändert, nur die Mittel, die man dafür einsetzt. Und letztlich hat man sich die gleichen Gedanken gemacht, weil es bleibt ja irgendwo auch Fußball, und es bleiben die gleichen Themen, um die es sich dreht. Tore sind wichtig, und wie man sie zustande bringt auch. Und von daher hat sich da nicht so viel gewandelt, außer halt die Mittel, die man einsetzt. Aber die Themen und die Gedanken, die man sich gemacht hat, die sind gleich geblieben. Man verwertet sie jetzt halt nur anders.
Du bist selber auf Twitter auch aktiv als @DanielRathjen. Siehst du die sozialen Netzwerke als Mehrwert oder eher als Hindernis für deine Arbeit, weil eben die wichtigsten Begebenheiten sich sowieso so schnell verbreiten, dass es dann eher darum eine News schnell zu verbreiten, als irgendwie einen Hintergrundbericht zu machen?
Ja, also es rundet irgendwie die Berichterstattung ab, finde ich. Klar, man bekommt die wichtigsten Zitate auch schnell, und das ist gut. Ich nutze das natürlich auch als erste Informationsquelle, weil man wirklich einen kompakten Überblick bekommt, ja, über die wichtigsten Sachen. Und es ist einfach zu dem Medium geworden, wo man die erste News halt platzieren kann. Und das ist halt auch eine Entwicklung. Und man muss dann im gleichen Schritt überlegen, wie verwertet man die News jetzt in weitere Interpretationen? Was bedeutet das jetzt? Es reicht halt nicht mehr wie früher, dass man eine Nachricht abbildet, sondern am besten muss man mit Schlusspfiff, mit dem Spielbericht schon eine Richtung irgendwie einschlagen. Und das schärft irgendwie auch die Sinne so ein bisschen. Es wird halt alles ein bisschen schneller, aber es rundet irgendwie das ganze Profil ab, weil man ja dann Sachen einfach dann auch über Twitter verbreiten kann, die vielleicht im Artikel irgendwie jetzt untergehen würden. Ja, und von daher lässt sich das alles gut kombinieren.
Du bist jetzt seit 8 Jahren dabei, Daniel. Max hat vorhin schon gesagt, wahrscheinlich 16 Trainingslager, also auf jeden Fall eine ganze Menge. Da sind in den 16 Jahren bestimmt irgendwie Dinge passiert, die einem so im Sinn bleiben über die Jahre hinweg. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da das eine hier oder da, da sind schon tolle Sachen passiert oder fällt dir da irgendwas ein?
Ja, so, spontan ist natürlich irgendwie schwierig, da jetzt den Entscheidenden oder das Entscheidende irgendwie rauszufiltern. Ich finde generell ganz interessant, halt mit den Trainern irgendwie zusammenzuarbeiten, weil die ja doch sehr spezielle Typen auch waren. Ob das jetzt ganz am Anfang Felix Magath war oder ein Jürgen Klinsmann zwischendurch, ein Louis van Gaal. Ja, das waren für mich immer schon die eigentlichen Protagonisten, so, ja. Und das sind auch diejenigen, mit denen man dann auch am regelmäßigsten spricht unter der Woche, weil sie halt auch dann am meisten zu sagen haben.
Auch nur im Rahmen der Pressegespräche oder gibt es da tatsächlich mal irgendwie ein Gespräch am Spielfeldrand?
Ja, mit Pep Guardiola jetzt weniger. Mit den anderen Trainern war das durchaus mal möglich auch. Also ich erinnere mich da an, ich glaube 2009 war das in Donaueschingen, die erste Saison vom Louis van Gaal. Genau, da war für uns Journalisten auch noch nicht so richtig greifbar, was ist das eigentlich für ein Typ? Wirkt der irgendwie ganz interessant, dennoch irgendwie so unnahbar. Hat dann auch eine Pressekonferenz gegeben und seine ja, Philosophie so ein bisschen dargelegt. Und dann folgte die Trainingseinheit. Er hat, ich glaube, die Viererkette irgendwie da schwerpunktmäßig dann behandelt in dem Training. Und ich habe ihn danach nochmal angesprochen und wollte ihm eine Frage stellen zu einer, ich weiß jetzt nicht mehr, zu einem Detail. Und dann, ja, hat er ganz harsch geantwortet und mich in seiner bekannten Art und Weise irgendwie so runtergemacht. Ja, Sie waren doch auch bei der Pressekonferenz. Ich so, ja, dann haben Sie doch alles gehört. Ja, habe ich auch. Aber ich sag, gerade beim Training ist mir noch was aufgefallen. Da würde ich noch mal gern drauf eingehen. Ja, dann fragen Sie. Also man muss ihnen immer so ein bisschen Kontra geben oder einen Grund liefern. Dann hat er auch ganz nett und ganz ausführlich geantwortet. Und das fand ich an Louis van Gaal irgendwie ehrlich und gut. Das ist jetzt so eine kleine Anekdote. Ja. Natürlich tausend andere, aber ja.
Schön.
Aber es gibt quasi keine Spieler, die irgendwie nachts über das über die Mauer des Aspire klettern und irgendwie noch einen heben gehen. Sowas kriegt man heutzutage nicht mehr oder kriegen wir es einfach nur alle nicht mit?
Dazu gehört ja, dass sich die Spieler untereinander gut verstehen irgendwie.
Jetzt wird's interessant.
Ich glaube auch, dass das, dass die immer mehr auf sich fixiert sind, auch die Spieler. Ja, dieses Motto 11 Freunde müsst ihr sein, ist natürlich irgendwie schon längst überholt.
Ey, so die sind jungen Spieler Weltmeister geworden.
Ja, richtig, natürlich.
und die jungen Spieler. Waren jetzt 74 oder?
Und die Spieler an sich, die ja gerade die Jungen, die sind halt auch extrem diszipliniert. Die sind ja durch diese Internate teilweise oder schwerpunktmäßig auch gegangen. Die wissen, dass sie sich das einfach nicht erlauben können aus diversen Gründen. Und das findet dann vielleicht eher so im Verborgenen statt. Die Champions League Feier in Wembley 2013 im Mannschaftshotel, da hatten sie einen Raum halt zu ihrer Disco umfunktioniert. Die sind dann noch nicht mal irgendwo öffentlich in einen Club gegangen, sondern sie haben sich kurz nach dem Mannschaftshotel einfach eine Disco einrichten lassen und sind da schon sehr, sehr vorsichtig geworden. Also die Geschichten, die so interessant sie manchmal irgendwie sein mögen, die ja kriegt man dann doch nicht mit wahrscheinlich.
Mhm. Und wie ist es bei den Journalisten? Haut ihr abends dann so richtig auf den Putz, wenn ihr alle eure
wenn sie alle erledigt.
Als Kameraproducer, Aufnehmer, Regisseur, Mikrofonmann und Texteschreiber absolviert habt?
Ja, also in Doha gibt es ja grundsätzlich keinen Alkohol, deswegen ja, der ein oder andere Kollege taut dann deshalb gar nicht erst auf. Nein, aber wir gehen schon auch noch mal essen und ja, lassen so ein bisschen irgendwie auch Themen nochmal kreisen, gedanklich vielleicht, oder sprechen darüber. Und ein paar alte Hasen sind natürlich auch dabei. Dann werden Legenden ausgepackt. Und das ist dann immer ganz unterhaltsam. Ja.
Das hat sich jetzt alles sehr kompakt und anstrengend angehört, wenn ich das so Revue passieren lasse. Du machst das jetzt schon im 8. Jahr. Wie viele Trainingslager wirst du dir noch geben? Spürst du noch keine Müdigkeit, keine Journalistenmüdigkeit?
Manchmal ist das tatsächlich so ein bisschen der Fall, aber der FC Bayern ist einfach viel zu lebendig und dynamisch, als dass man irgendwie da dass man da müde werden kann, darüber zu berichten, weil es passiert einfach ständig was. Und die Erfahrung hat mich eins gelehrt: Wenn es ruhig ist, dann passiert gleich was. Das kommt aus einer irgendwie unvorhergesehenen Ecke dann vielleicht. Prinzipiell habe ich schon noch Bock drauf, ja. Und wenn die Zugänge nicht noch weiter beschränkt werden, dann macht es auch noch Spaß. Also das ist jetzt gerade so die Grenze aufgrund der Ausführungen, die ich vorhin getätigt habe. Aber wenn die Zugänge halt dementsprechend bleiben oder sich nicht weiter dann irgendwie verengen, dann macht das schon noch Spaß, ja.
Das ist schön. Dann werden wir dich noch aus weiteren Trainingslagern vor Ort mit deinen Aufsagern sehen können. Das freut uns alle sehr.
Aber gerne. Ja.
Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen Einblicke hinter deine Arbeit zu geben. An alle Hörer da draußen, folgt diesem Mann bei Twitter @DanielRathjen, lest seine Artikel bei eurosport.com. Da geht es unter anderem auch um Wadenmuskulatur. Und schaut euch natürlich unbedingt eure Aussage an, jetzt wo ihr wisst, dass er sogar die Kamera selbst hingestellt hat. Also meine Güte. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit dafür genommen hast.
Ja, gerne, gerne.
Danke, Daniel.
Bitte, bitte.
Und damit endet das erste Tribünengespräch in der Geschichte des Rasenfunks. Wir zünden uns jetzt eine Feuerwerksrakete an, die wir von Silvester noch gespart haben. Danken euch fürs Zuhören. Folgt uns in den sozialen Netzwerken @Rasenfunk auf Twitter, Rasenfunk auf Facebook, Google+, wenn ihr so abenteuerlustig seid. Und schaltet gerne wieder ein bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.